Stefanie Eimann, Chefin von der Verkehrspolizei Basel-Land, Dozentin für Straf- und Prozessrecht, ehemalige Staatsanwältin, Gemeinderätin und Mitglied von der FDP-Parteileitung Basel-Land, aktuelle Kandidatin bei der Regierungsratswahl Basel-Stadt für das Präsidialdepartement und Mutter. Stefanie Eimann, herzlich willkommen im Baselcast. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung, freue mich auch. Bin gespannt.
Es ist unser erster Baselcast. Wir haben schon vor eineinhalb Jahren angefangen, aber dann haben wir eine Baustelle nebendran gehabt. Haben nicht können. Jetzt fangen wir endlich an und wir möchten im Baselcast gerne Menschen vorstellen aus Basel, wo man den Namen kennt, aber vielleicht Person nicht so. Und haben gedacht, weil du natürlich jetzt im Moment in der Öffentlichkeit stehst, fangen wir doch mit dir an.
Das ist doch eine coole Idee, Messi.
Ja, ich habe ja gesagt, du bist Chefin von der Verkehrspolizei Basel-Land. Hast du schon mal Ärger gehabt mit der Polizei?
Gute Einstiegsfrage. Nein.
Komm jetzt.
Ja, also in jungen Jahren vielleicht, wenn man mal irgendwo sich aufgehalten hat, wo man nicht hätte sollen. Das auf jeden Fall, das muss man glaube ich auch verdauern. Und aktuell eigentlich mehr mit den blöden Zedeln hinter der Scheibe. Das ist bei mir auch immer gang und gäbe leider. Aber ich nehme es immer mit einem lachenden Auge. Ja, ich budgetiere es schon fast.
Ja. Das heisst, Polizisten bekommen auch Bussen.
Natürlich.
Also, ja, in den Krimis ist doch immer so, dass es so weisst, der Kollege vom Kollegen sagt so, kannst du mir nicht weg.
Ja, mit einem Augenzwinkern.
Ja. Aber nein, dann läuft das ganz
jetzt
normal.
Jetzt ist es das ist nicht mehr so wie alle.
Das soll ich nicht sagen. Okay, also, also tatsächlich, die haben wirklich, einen Buss musst du zahlen.
Okay,
das ist hart, aber fair. Ja, hart, aber fair, das ist richtig. Eben, also wir möchten ja dich heute ein bisschen kennenlernen. Ich würde sagen, wir gehen doch einfach mal ein bisschen durch dein Leben. Fangen wir am besten vorne an. Wo bist du geboren? Basel?
In Basel, im Frauenspital, im Grossbasel muss ich sagen, weil ich bin eigentlich im Kleinbasel aufgewachsen. Aber der Lebensstart war eigentlich im grossen Basel. Und nachher immer im Kleinbasel daheim, bin dort in Kinski, in der Schule. Den ganzen Werdegang eigentlich in der Stadt gemacht. Die grösste Herausforderung war, als es dann ums Gym gegangen ist. Dann hat man als Kleinbasler eigentlich ins Bäumlihof müssen. Es hat aber dort einen schlechten Ruf gehabt. Dort hat es geheißen, dort wird gekifft und so. Und das war dann gar nicht so gewollt von meinen Eltern. Und dann haben sie ein Gesuch müssen stellen an die Regierung, dass die Tochter darf praktisch ins Grossbasel in die Schule.
Du hast ein Schulhaus wechseln, weil die Eltern gedacht haben, dort ist besser für dich.
Ja, sie haben dann mit einer Tradition in der Familie argumentiert, aber es hat noch nicht so wirklich die freie Schulwahl gegeben. Es ist dann wirklich so aus der Lage, wo man wohnt, also aus dem Quartier raus, hat man gewusst, wo man hin muss eigentlich. Das ist ein bisschen wie Hogwarts bei Harry Potter, wenn der Hut kommt.
Ja. Ja gut, du bist natürlich, also ich meine, deine Familie kennt man. Ist das eine Bürde gewesen damals? Also weißt du, so, hat es Rebellion gegen das Elternhaus? Also wie hast du das erlebt?
Nein, eigentlich Rebellion nicht. Wir sind auch reingewachsen, oder? Ja. Also mein Vater und meine Onkel, die vor allem so in der Öffentlichkeit stehen, die sind auch dort erst so ein bisschen durchgestartet, wo wir noch Kinder waren, meine Schwester und ich. Und darum wächst man so ein bisschen rein, dass man halt am Samstagnachmittag die freie Strasse in zwei Stunden runterläuft, anstatt in einer halben. Weil man an jedem Ecken irgendwo aufgehalten wird und geschwätzt wird.
Hat dir das gefallen oder hat dich das gestört?
Das hat geärgert.
Mein Vater war genau gleich.
Das war unglaublich.
Hast du nie einen anderen können?
Es hat extrem genervt. Natürlich hat es genervt. Heute nervt es meine Tochter umgekehrt. Also, ja, das nervt als Kind und auch als jungen Erwachsenen.
Ja, ist einfach nur blöd. Und die Vater hätte die dann so wie links liegen lassen oder hätte die auch vorgestellt, seinen Kollegen?
Ja, es ist ein Händchen gegeben, ist dann angesagt. Okay. Weißt du, gib Händchen.
Okay.
Manchmal ist ein Versuch, das heute noch zu sagen. Dann sage ich immer, hey, ich bin 41, oben lohne ich nochmal. Aber es ist so dann die Tochterrolle, die man dann lehrt. Oder? Aber nein, das hat nur genervt, natürlich. Ja, dort hat man gerne Corona gehabt, nicht immer müssen die Hände schütteln, aber das ist dort noch wirklich Pflicht gewesen.
Wie hast du Basel so wahrgenommen in dieser Zeit? Also weißt du, im Vergleich zu heute, ich meine, es hat sich alles verändert.
Hat sich total alles
wo
verändert.
Wo bist du so in Ausgang damals? Was hat es dort noch gegeben?
Was hat es dort noch gegeben? Das ist uralt. Dort hat es das Buggy hat's noch gegeben, irgendwie so ein Disco am Barfi, so ein bisschen hinten versteckt. Dann war es so ein bisschen eher vom Teufel gewesen, am Clara-Platz, wo dort Villa Wahnsinn noch war. Und so. Das hat man nicht gern gesehen im Elternhaus, dass man dort auch noch hingeht und so. Aber das sind alles Sachen, die es nicht mehr gibt, oder?
Ja.
Ich glaube, ja, so Papa Joe's ist noch etwas Einziges, was es immer noch gibt, wo man mit dem Schlumpflied rausgehauen wird. Ich glaube, immer noch heute.
Aber es hat sich schon massiv verändert.
Es hat sich geändert, auf jeden Fall.
Ja.
Telefonkabinen sind auch weg am Dorf, wie
wir uns getroffen haben.
Das ist mein Ganz.
Dort hat man sich getroffen, ja, genau. Am 8.
Und nicht am 10.
Unvorstellbar ja. War damals mit dem Handy anzuleiten und sagen, ich komme viele Stunden später.
Nicht gegangen, nein.
Ja, nicht gegangen.
Taxcard ist dort noch hingesehen.
Ja. Ja, das stimmt. Ja. Okay, aber dann hast du eigentlich, kann man sagen, eine gute Kindheit gehabt in Basel. Hier aufgewachsen, hier gelebt, hier deine Erfahrungen gemacht.
Ja, absolut. Also, es war eine super Kindheit gewesen. Man hat irgendwie noch ein bisschen Ruhe gehabt. Also, meine Eltern haben auch grosses Vertrauen gehabt. Also, man hat auch, es ist ja nicht wie heute, dass man bis um 2-3 Uhr morgens fortgegangen ist. Das ist dort dann stufenweise gekommen, oder? Mal bis um 11 Uhr und dann bis aufs letzte Tramli und so. Und
gut, also die von der Stadt sind schon länger. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wir sind vom Land gewesen, oder?
Ja.
Wir haben mit dem letzten Zug heim müssen.
Ja, ja.
Jetzt kommen wir doch sind Sie ja nicht länger geblieben?
Ich habe das Gefühl gehabt, die von der Stadt. Schon. Jetzt kommen wir nämlich gerade wieder einen Polizeikontakt im Sinn, doch verschwiegen haben. Respektive, wir sind eben einmal mit einer Freundin, habe ich gesagt, ich schlafe dort. Und dann haben wir am Tramhäusli, am Neubad, haben wir eine Party veranstaltet und sind dann eben nicht heim und sind dann eben von der Polizei heimgebracht worden. Also das habe ich dann schon mal erlebt. Und das war, glaube ich, das erste und das letzte Mal, weil du eingefahren
bist. Dann eben, du hast gesagt, du hast das Gymnasium gemacht.
Ja.
Ja, und dann, wie ist es weitergegangen?
Ja, dann freust du dich so, oder? Endlich ist das Gym fertig. Ich bin nie gerne in der Schule. Ich bin immer irgendwie wirklich bei den Minimalisten top gewesen. Einfach so wenig wie nötig.
Also aber was hast du denn gemacht? Also hast du aktive Hobbys gehabt? Irgendetwas musst du machen mit der Zeit?
Ja, dazumal habe ich viel getanzt. Mhm. Ja, ich habe lange Jahre klassisches Ballett gemacht, bis ich gemerkt habe, also mit fast 1,80 Körpergröße wird das mit der Profikarriere wahrscheinlich nicht, wenn du die Tanzpartner unter dem nehmen könntest. Das habe ich mir dann abgeschminkt und habe dann aber weiter auch Jazzdance gemacht und Hip-Hop und so. Also Tanz war immer ein bisschen meins gewesen. Ganz am Anfang habe ich Fasnacht gemacht, gehört auch noch dazu. Aber habe dann irgendwann Snowboardfahren entdeckt und habe dann die Fasnachtswoche zugunsten vom Wintersport eingetauscht. Und eben, ich habe immer etwas gefunden, um ja nicht müssen irgendwie an die Schule denken. Das war für mich mehr so ein bisschen fakultativ gewesen. Das Gute war, ich war Absenzenchef gewesen, darum hast du auch die vielen Absenzen nicht gemerkt, weil das Heft war auch nicht da gewesen. Dann. Ja, und dann freust du dich natürlich, oder? Ist die Schule endlich fertig, die Matur durch und so. Ja gut, und dann trinkst du nachher an der vierten Güppli und merkst, das ist doch grausam schlecht. Und das ist eigentlich atypisch, weil jetzt ist doch Feiern angesagt und so. Und dann merkst du, so eine Woche später bist du schwanger. Das ist mir passiert.
Wie alt bist du denn?
Ja, was bin ich gewesen? Das ist immer noch schwierig mit Rückrechnen und so. Ja. Wahrscheinlich 18,5 oder so.
Ja.
Also relativ früh.
Ja, und wie haben die Eltern reagiert?
Lustigerweise gut. Es war so ein bisschen der Gang gewesen, wie, wo, so stelle ich mir vor, wenn man muss irgendwie beichten muss. Oder so, oder? Ich bin so leicht fast auf den Knien, dann wetscht der Allee auf. Und mein Vater hat Türen aufgemacht und gesagt, lass mich roten, wir werden Grosseltern. Also jetzt wie
aber dann hat er ja irgendetwas geschmeckt.
Ja, aber also das sind Väter.
Ja,
irgendwie schmecken sie
es. Aber hast du also den Freund hast du aber daheim dort schon mal vorgestellt?
Ja, ja. Also so
ah, okay. Ich
ja, genau. Nein, sie haben ihn kennt.
Okay.
Das wäre noch blöder gewesen.
Ja,
oder? Übrigens, so nicht mein Haus, mein Auto, mein Kind, sondern mein Freund, meine Schwangerschaft. Das wäre ein bisschen blöd gewesen.
Aber hast du dort schon berufliche und weißt du, was ich meine? Also das eine ist mal, dass du mit 18 schwanger wirst, oder? Und das andere ist aber dann, dass du überlegst, okay, was möchte ich machen? Weißt, ist das, also was hast du gedacht? Und wie, also, hast du in Zukunft geschaut oder hast du dich mal auf den Moment konzentriert?
Ja, also ich bin immer schon ein bisschen der Momenttyp gewesen, bin ich bis heute. Also nicht, es kommt irgendwie so mein Motto von Momo, von Michael Ende, kommt nicht von ungefähr. Dass man so ein bisschen von einem Besenstrich zum anderen schaut. Weil ich finde, sonst vergeht einem auch viel verloren, oder? Wenn man gerade zu fest sagt, dort will ich hin. Und dort, einen Plan hatte ich, wie viele junge Maturanten oder die, die es hinter sich haben, nämlich ein Freijahr zu machen, mal zuerst. Das war so anstrengend in der Schule. Und irgendwo eine Sprachschule machen, ob das Englisch oder Französisch gewesen wäre. So konkret ist es eben dann nicht mehr geworden. Und darum habe ich das Freijahr dann halt schwanger verbracht, ja noch.
Also,
genau. Und beruflich hatte ich noch keinen Plan gehabt, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe immer ein bisschen geliebäugelt mit Psychologie, aus unerfindlichen Gründen. Und irgendwie auch froh habe ich es nicht gemacht, weil ich glaube, ich wäre nicht der Typ dafür. Dann habe ich mal irgendwie Physiotherapie wollen, auch aus komischen Gründen. Und dann ist es plötzlich ausgeworden von heute auf morgen, bam.
Ja, also ja, bei Psychologie. Und vielleicht hast du den Menschen wollen helfen grundsätzlich. Es braucht immer ein Gegenüber von das.
Ja, es braucht ein Gegenüber, aber eben, ob du viel hilfst mit der Juristerei, das ist noch die andere Frage.
Ja gut, das war das dritte. Ja, okay. Also nachher hast du studiert und hast also gleichzeitig die Tochter großgezogen.
Eine Tochter.
Eine Tochter, ja.
Genau. Ab dort ist es parallel gelaufen.
Ja.
So, dort habe ich das erste Mal in meinem Leben gelernt, wirklich zu organisieren und auch fokussierter zu werden. Du gehst natürlich nicht in ein Studium wie vielleicht andere Studis, die vielleicht von der einen Studieparty zur nächsten gehen, sondern du musst das Leben irgendwie ein bisschen anders strukturieren. Du musst immer schauen, hast du jemanden, der das Kind hietet, wann hast du die Fenster, wo du etwas kannst lernen, damit du nicht irgendwie der ewige Student wirst und mit 35 dann fang den Abschluss machst. Das war ja nicht das Ziel. Und eigentlich erst durch das oder weg meiner Tochter ist es so ein bisschen in die Bahn hineingekommen.
Man sagt ja immer, man wird dann schneller erwachsen. Ist das so?
Nein, bin ich nie erwachsen worden. Schlicht nicht.
Aber das heisst, dann hat die Tochter eigentlich eine beste Freundin als Mutter?
Ja, also wenn du sie würdest fragen, würde sie abwinken. Du würdest nicht davon segeln.
Ja, aber nur anderen gegenüber.
Innerlich. Ja, weiss ich nicht, ob innerlich. Nein, also sie hat es nie so empfunden. Und ich eigentlich auch nicht, oder? Du bist ja trotzdem Mutter.
Ja.
Jetzt merke ich, jetzt ist sie 21, jetzt merke ich schon, es ist auch cool, oder? Jetzt hast du wirklich einen Ansprechpartner auf Augenhöhe, oder? Das ist nicht mehr beibäppeln, sondern du kannst wirklich auch Themen, die einen beschäftigen, sie in ihrer Ausbildung, ich mit meinem Beruf und meinen ganzen Vorhaben, kannst du wirklich gut austauschen. Das ist schon lässig.
Wie ist es, dann kannst du ja eigentlich aus dem Nähkästchen plaudern. Ich meine, wie ist es jetzt mit der Vereinbarkeit zwischen Beruf und Karriere und Mutter? Ich meine, wenn man schaut, was du alles gemacht hast, das ist unglaublich, eigentlich. Also ich meine, nur schon, weil ich gelesen habe, Staatsanwältin, das ist für mich so, okay. Aber dann ist sie immer noch weitergegangen. Staatsanwältin war ja wieder ein Zwischenschritt gewesen, wo ich so dachte, ja, das ist ja eigentlich schon hoch.
Ja.
So. Yeah. Also ich meine, hast du alle Ziele, also ist eins nach dem anderen gekommen oder hast du immer ein Ziel gesetzt und schon gewusst?
Nein, es ist wirklich alles eins nach dem anderen gekommen. Also ich habe mich immer eben ein bisschen treiben lassen in meinem Tun. Ich habe gedacht, ich muss einen guten Rucksack haben, gute Ausbildung. Das ist mal so das Höckchen, das ich wollte, mit dem Jus-Studium abschließen, wirklich, auch in einer nützlichen Frist. Und der Rest hat sich wie ergeben. Weil Familienberuf ist einfach Realität gewesen, oder? Das ist ja nicht ein bewusster Entscheid gewesen. Jetzt bin ich mitten aus dem Berufsleben, komme und werde jetzt eine Zeit haben als Mutter, sonst hätte mir es parallel laufen. Und es ist durch das gut gelaufen. Und ich glaube, das ist schon ein wesentlicher Aspekt, oder? Dass ich wirklich ein gutes Umfeld habe. Mhm. Und meine Eltern sind dementsprechend auch jung gewesen, wo sie Grosseltern geworden sind mit knapp 50. Und meine Mutter hat nicht geschafft und darum auch Kapazitäten gehabt, wirklich voll als Grossmutter in Einsatz zu stehen. Und das ist viel wert, oder? Also wenn man dann alles müsste organisieren mit Fremdbetreuung und so, ich glaube, das ist bis heute schwierig.
Ja.
Und darum habe ich Glück gehabt, das würde ich auf jeden Fall so betonen.
Ja. Wie bist du denn nachher zur Staatsanwaltschaft gekommen, nach dem Jus-Studium? Das ist ja nicht das Erste, was man gemacht hat.
Nein, schon nicht. Ich habe zuerst, das ist auch etwas, wo gestützt auf meine Tochter ein bisschen der Entscheid wurde, ich bin zuerst an der Uni geblieben. Und habe eine Doktorarbeit geschrieben. Und das eigentlich mehr aus der Überlegung, weil mir ein Professor das Angebot gemacht hat. Das hat den Vorteil gehabt, man hat nur 50% Pensum gehabt, was sich sehr gut vereinbaren lässt. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann machen wir halt einen Doktor. Das war nicht wirklich das Ziel, aus dem einmal oder dreimal zu machen. Aber das haben wir dann halt so gemacht. Ich habe dann nachher gefunden, ja gut, das ist die einzige Chance, dass du mal als dreimal kannst durchs Leben kommen. Und dort bin ich schon im Strafrecht tätig gewesen. Das hat mich immer fasziniert, weil ich das Recht finde ich dort spannend, wo es um etwas geht. Und im Strafrecht geht es um etwas. Oder dort hast du sehr eine grosse Palette von harten Strophen. Und dort irgendwie auch ein Mass zu finden, zu sagen, was ist jetzt gerecht oder was beantragst du jetzt in dem Sinn vom Staatsanwalt nachher, oder? Und ja, was das Jurist auch machen muss heutzutage, weil es einfach Juristen gibt wie Sand am Meer, ist die Anwaltsprüfung, die habe ich dann auch noch nachgeschoben. Habe dort, und vielleicht hat sich dort dann die Weiche gestellt, gemerkt, dass Anwältin wollte ich nicht arbeiten. Und ich einfach nicht so
gerne. Also was hätte dich gestört?
Das Strafrecht, das mich so interessiert, gibt zwei Seiten. Oder entweder gehst du auf die Anklägerseite oder wirst Richter, es gibt drei Seiten sogar, oder wirst Verteidiger. Und als Verteidiger bist du halt einfach so ein bisschen im Los, dass du glauben musst, was man da erzählt, weil schließlich wirst du zahlt für diesen Job. Und das hat mich nicht gereizt. Weil ich finde, irgendwie so ein bisschen die Objektivität in einem Fall, die hat mich gereizt. Und das kannst du als Staatsanwalt besser, weil dort hast du verschiedene Hüte, oder du bist am Anfang eigentlich untersuchend tätig. Du schaust, dass du eigentlich wie die Worte findest, was ist wirklich passiert. Und erst wenn du dort ein Bild machst, gehst du in die Anklägerrolle und änderst in dem Sinne den Hut. Und dann habe ich Praktikum gemacht auf der Landschaft. Das damalige Stadthalteramt hat das noch geheißen. Und dort habe ich wirklich gefunden, das ist etwas, wo ich irgendwann vielleicht wieder zurückkomme. Und ja, nach der Anwaltsprüfung war eine Stelle ausgeschrieben und dann habe ich mich beworben.
Aber als Arbeit hättest du mehr Geld können verdienen?
Das ist zweifellos so, aber du musst auch 10 Stunden dauern. Also ich glaube auch nicht, dass einfach nur Anwalt sein heisst, noch nicht Garant für viel, viel Geld.
Ja.
Aber natürlich kannst du eine Karriere aufbauen.
Wenn jetzt rein aus Aussensicht, oder, hast du immer das Gefühl, die Staatsanwälte, die haben eigentlich immer das Zwei im Rücken. Wenn sie einen guten Job machen, redet niemand darüber. Und wenn irgendetwas verjährt oder etwas nicht klar ist, dann heisst es immer, dass die Staatsanwaltschaft hat.
Ja, ja. Mit Namen.
Mit Namen, ja, richtig, ja, genau. Ja, also der Staatsanwalt in Basel, den kennt man. Also, genau. Ist ja, ja. Aber eben, das ist ja eigentlich, also hast du das überlegt, ist das nicht ein höheres Risiko gewesen? Oder ist das gar nicht, eben, ist eigentlich egal, du hast einfach dein Ding gemacht.
Ist mir irgendwie gleich gewesen, ja. Weil darüber geredet, es wird durchaus ist auch im positiven Namen darüber geredet worden, wenn man einen Fall zum Abschluss gebracht hat, ist ja meistens auch öffentlich, die ganzen Verhandlungen und so. Aber das habe ich mir nicht überlegt. Also das Zweifelmucken ist nicht Motivation gewesen, sondern da steht für eine saubere Untersuchung von Straffällen. Das ist das, was mich geleitet hat.
Und dort hast du ja auch mit der Polizei zu tun gehabt. Hat dort schon die Liebe zu der Polizei angefangen? Oder hast du eher dort das Gefühl gehabt, nein, die...
Nein, überhaupt nicht. Also, nein.
Also, das ist, da gibt es wahrscheinlich auch, entweder hast du einen guten Ansprechpartner, das Gefühl, der hilft mir, oder das Gefühl, das ist einfach die Bürokratie.
Jo, jo, das ist überall so. Ja. Oder? Also, eben, du hast irgendwie immer eine gute Quote von Leuten, die halt nicht so tun oder nicht auf der gleichen Wellenlänge sind. Aber ich habe die Polizei immer als ganz wesentlichen Partner empfunden. Ich habe auch meine Untersuchungen so geleitet, dass ich mich sehr aktiv auch eingeschaltet habe. Also ich war mir wirklich nicht schade, gewesen, auch an einer Hausdurchsuchung am 5 Uhr morgens mitzugehen oder mal auf einen Nachtdienst mit und so. Einfach zum Verständnis auch haben für die andere Organisation. Und ich glaube, das hat viel gebracht, also eben im Verständnis für die Polizeiarbeit. Aber dort zumal habe ich mir nicht träumen, dass ich mal bei der Polizei selber lande und eine Uniform muss tragen und lernen, eine Krawatte binden.
Ja, aber in der Werbung ist ja vielfach so, dass viele, die zuerst auf der Kundenseite arbeiten und nachher auf eine Agentur kommen, sagen immer, jetzt sehe ich mal die andere Seite. Oder? Ich meine, hast du damals, also bringst du heute Sachen im Beruf ein, die du aus deiner Sicht damals gesehen hast, wo man anders oder besser könnte?
Ja, ich bin jetzt natürlich in einer ganz anderen Abteilung. Oder ich habe dort vor allem mit der Kriminalpolizei zusammengearbeitet, auch mit der Sicherheitspolizei und wenig beim Verkehr, wo ich heute vorstand. Aber natürlich bekommst du ein Verständnis mit, auch für die andere Art von Job, wo Polizisten ausüben. Oder wenn ein Staatsanwalt einfach macht, ja morgen anruft und seine Wünsche anbringt, also ganz überspitzt gesagt, und sagt, das sollte er noch und das sollte er noch, dann fehlt das Bewusstsein, dass vielleicht der Polizist vorher einen Nachtdienst gemacht hat und noch im Bett liegt. Oder? Und so ein bisschen die Sachen, dass es ein 24-Stunden-Betrieb ist, ich glaube, das habe ich aus meinem ein bisschen aktiven Verständnis für die andere Seite mitgenommen. Ja.
Also gehen wir weiter zur Polizei. Eben heute bist du Chefin von der Verkehrspolizei. Verkehrspolizei, das sind die, die Bussen dran tun. wie viele Leute hast du unter dir? Was machst du?
Ja, also bei uns ist das eine Hauptabteilung. Das ist eben wie die Sicherheitspolizei oder die Kriminalpolizei. Gibt es auch die Verkehrspolizei. Ich habe in meiner Abteilung 65 Leute. Und die stecken nicht alle den ganzen Tag Bussen.
Das ist mir klar. Eben deshalb. Jetzt hast du die Chance, ein Vorurteil aufzuräumen.
Nein, also natürlich gehört das auch dazu. Das ist selbstverständlich. Ja. All die Blitzanlagen, die alle ärgern und manchmal verziert werden. Bestenfalls verziert, schlechtestenfalls zusammengeschlagen. Die gehören auch zu meinem Laden. Aber es hat natürlich noch viel mehr Aspekte. Oder? Ich meine, wenn wir sehen, was es auf unseren Autobahnen unterwegs ist, auch an Lastwagen, an Gefahrentransporter, all diese Geschichten, dort ist auch meine Mannschaft eigentlich verantwortlich, dass da auch kontrolliert wird. Oder?
Was hast du dort für ein Organigramm? Also du Chefin unten dran, wie viele Leute, die dann wie viel leiten?
Genau, also ich habe unter mir habe ich im Organigramm 6 Leute, genau, mein Assistent und 5, eine Abteilung und noch 4 Dienste. Wenn das 6 macht, ist das gut. Wenn nicht, dann haben wir jetzt gerade verrechnet. Und dann ist etwa die Hälfte ist uniformiert von der Mannschaft und die andere Hälfte hat eher ein bisschen zivilere Dienste oder eben Bussenzentrale. Ich habe aber durchaus auch Good Guys so in meinem Club, das ist die Verkehrsinstruktion, da magst du dich sicher auch noch besinnen, Kinski, wenn der Polizist
ist. Das war okay.
Genau. Ja. Und das ist wirklich auch ein wichtiger Job, oder, der gemacht wird. Mhm. Weil ich glaube, so der erste Kontakt mit der Polizei ist schon noch wichtig, dass das ein guter ist.
Ja.
Und da machen sie wirklich einen hervorragenden Job und schaffen es auch, dass bis ins Erwachsenenalter von diesen Kindern sie noch angesprochen werden mit Herr Polizist so und so. Ich habe sie noch kennt vom Kinski her und so, also da Wiedererkennungswert.
Umgekehrt aber auch. Die habe ich doch noch einmal.
Ja, genau. Ja, ja. Ja, ja. Und eben so ist es eigentlich recht vielfältig, das Ganze. Oder? Wir haben auch, das ist wieder eher ein bisschen auf der anderen Seite, wir haben auch die Ausweisgeschichten sind bei der Polizei bei uns, also Ausweisentzüge im schlimmsten Fall. Das ist auch ein Dienst, der in der Verkehrspolizei angesiedelt ist, im Unterschied zu anderen Kantonen.
Was hast du für einen Führungsstil?
Ich? Durchaus kooperativ. Also ich glaube, ich bin erstens der Chef mit der offenen Türen. Jeder, der bei mir rausgeht und sagt, soll ich offen lassen, sage ich, Was ist denn das für eine Frage? Habe ich eh schon mal die Tür zu. Ich glaube, man muss bei der Polizei beides ein bisschen leben können. Zum einen, sobald du Uniform anhast und irgendeinen Einsatz hast, musst du in die Einsatzorganisation wechseln. Und dort wird es militärischer.
Ja, ja.
Aber in so vielen Prozent der Fälle, also wir reden von über 90, bist du im Zusammenarbeiten Alltag, im Büro. Und dort, finde ich, ist es ganz enorm wichtig, dass du eben auch die Leute hörst und die Ideen zulässt, die kommen von der Mannschaft. Weil von dem profitiert der Betrieb.
Ja, ja.
Und auch eben durchaus kritische Zeitgeister zulässt. Und ich finde, da bringst du dich als Führungsperson einfach viel weiter.
Ja. Jetzt tust du ja für die Regierungsratswahlen kandidieren in Basel-Stadt. Das würde ja bedeuten, wenn du den Job bekommst, dann bist du weg.
Dann in Basel-Stadt.
Ja. Ja. Was war denn der Grund, dass du gesagt hast, der Schritt, das wäre der nächste? Wieder ein Bauchgefühl?
Wieder ein Bauchgefühl, respektive ja, Politik war immer so ein bisschen Thema gewesen. Ich war auch in Baselbiet ja in einer Partei gesehen, der FDP. Ich habe dort auch mal eine Landratskandidatur gewogt, bin dort recht nach vorne gekommen, und habe dann noch nachgedoppelt, auf Nationalrat noch kandidiert. Und habe gemerkt, doch, irgendwie möchte ich schon auch politisch etwas machen. Aber der Weg war wie blockiert dann in Baselbiet. Oder wenn du dort im Kader bist von so einer grossen Organisationseinheit wie der Polizei, die auch viel mit der Politik zu tun hat, dann kannst du selber nicht auch noch politisch aktiv sein. Ausser auf kleiner Flamme habe ich dann im Gemeinderat von einer 500-Seelen-Gemeinde noch gemacht. Und darum ist eigentlich so wie der Wohnsitzwechsel ist wieder so ein bisschen die Initialzündung gewesen, weil ich angefragt worden bin, ob ich mir vorstellen könnte, für einen grossen Rat zu kandidieren. Bin ich da zu meinen Chefen geweibelt und habe gesagt, das wäre jetzt der Plan. Dann ist das abgeknickt worden. Ja, mach das. Wir können die ja sowieso nicht bremsen. Und dann bin ich zwei Wochen später halt nochmal angedackelt, weil man mich dann halt gefragt hat, ob ich mir auch die Regierungsratskandidatur vorstellen könnte. Und dann haben sie nur noch gelacht. Ja. Also, ja.
Okay.
Ja. Und darum, nein, also es ist nicht ein Weggehen, ein aktives Weggehen von der Polizei, weil es mir dort nicht gefällt. Weil sonst hätte ich mich vorher noch jemand anders beworben. Oder? Weil Politik ist ja ein Stück weit auch eine Lotterie. Also die Karriereplanung zu sagen, ich gehe bei der Verkehrspolizei, da ist meine Kündigung, ich kandidiere jetzt für die Regierung, das wäre doch sehr vermessen. Aber wenn es klappt, wäre es schön, weil ich finde, es gibt durchaus reizvolle Themen als Regierungsrat und gerade in diesem Präsidium.
Eben, du kandidierst für das Präsidium, ganz speziell. Ja. Eben, warum das?
Das Präsidium?
Ja.
Ja, das war so ein bisschen die Überlegung aus der Aussenwahrnehmung. Man hat immer sehr kritisch geschwätzt über das Präsidialdepartement. Das ist relativ jung ja, in der Geschichte. Das ist jetzt eigentlich erst die zweite Präsidentin, die das macht. Und doch hat man immer gehört, ja, das weiss man nicht genau, was läuft. Irgendwie fehlt dem Ganzen das Profil. Und das sind Sachen, die mich reizen. Und ich denke, es vereint eben ganz spannende Themen dort. Also eben ein grosses Thema Stadt- und Kantonsentwicklung. Also, für mich ein total zukunftsgerichtetes Thema, wo gehen wir an mit dieser Stadt? Und zwar längerfristig, nicht übermorgen. Also welches Häuschen bauen wir morgen, sondern so in 30 Jahren. Wie sieht die Stadt dann aus? Und eben auch das Vernetzende zwischen den anderen Departementen. Oder man muss seine Rolle finden. Ich habe das Gefühl, das ist wie nicht präsent. Oder was machen die eigentlich im Präsidialdepartement? Das könnte man noch ein bisschen aktiver machen. Und das sind so Beweggründe, die ich finde, da hat sehr viel mit Führung zu tun. Also wie stellt man wirklich den Laden auch auf? Wie geht man um mit den Partnern, mit den anderen Regierungsräten? Und das sind so die Stärken, die ich denke, die könnte ich durchaus gut einbringen. In
hast du Gefühl, du bist näher dran, als wenn du jetzt auch von einem Job kommst bei der Polizei, als wenn jetzt jemand total aus der Privatwirtschaft kommt? Also die Verwaltung ist doch die Verwaltung.
Ja, also die Verwaltung ist tatsächlich ein bisschen eine andere Welt. Oder? Also so ganz schnelle Entscheidungen, dynamisch und heute hier jemand als Chef und morgen wieder noch jemand anderes, das kannst du vergessen. Also das geht nicht, das geht auf dem Personalrecht schon gar nicht. Trotzdem denke ich nicht, dass die Verwaltung ein Trägerhaufen ist, so wie sie wahrgenommen wird. Du hast ein Riesenpotenzial von Leuten drinnen, oder? Die durchaus eben auch fähig wären, innovativ zu sein und dort Ideen einzubringen. Die Frage ist auch, wie fest lässt man sie? Und darum habe ich schon das Gefühl, wenn du rein frisch in die Verwaltung kommst, aus der Privatwirtschaft, dann kann es auch ein Schock sein.
Aber jetzt im Wahlkampf hört man immer, was alles schlecht gemacht hat und. Lassen wir das mal weg. Was würdest du machen? Jetzt mal nicht, weißt du, in die Vergangenheit geschaut, was wären deine Ziele?
Ja, also eben, das erste Ziel ist immer eins, wo ich sage, das aber nicht wirklich populär ist, oder? Weil ich glaube wirklich, man muss zuerst den Blick nach innen richten. Ich finde das immer noch schwierig, wenn man sagt, grosse Projekte, bam, das muss man, man muss alles digitalisieren als Beispiel, oder? Erstens muss man immer sich auch fragen, warum machen wir das? Dass es eine Zeiterscheinung ist, ist klar, aber zuerst muss man ja einmal irgendwie wie die Aufstellung intern kennenlernen. die verschiedenen Abteilungen, schauen, sind die richtig ausgerichtet, was sind dort eigentlich Querschnittthemen. Und darum war eigentlich der erste Schritt, war wirklich einmal zu positionieren, auch ein Bekenntnis von den anderen Regierungsräten, was sind Aufgaben und Ziele vom Präsidialdepartement. Weil ich glaube, das muss die Grundlage und das Fundament sein für eine Zusammenarbeit, die dann im Projekt gehen kann. Oder? Und inhaltlich durchaus ein Plan. Oder? Mir fehlt... Gerade eben in dieser Stadt- und Kantonsentwicklung fehlt mir der Weitblick. Mhm. Wir hören immer von irgendwelchen Arealen, Transformationsareal XY, Rosenthal, Kleebeck etc. Und dort heisst es immer, es muss gewohnt werden, es muss Freizeit betrieben werden, es muss Erholung geboten werden und geschafft sollte auch noch werden. Und das immer einzeln, so puzzlemässig. Mhm. Und ich frage mich einfach, ob das der richtige Ansatz ist oder ob man nicht jetzt schon eigentlich müsste sagen, wir haben hier und hier Gebiete, und die müssen wir entwickeln, aber es muss ja vielleicht auch nicht überall alles sein. Also ein Gewerbe hat vielleicht andere Bedingungen und andere Voraussetzungen, die sie brauchen, wenn man nicht nur von Gewerbe schwätzen, wo still und leislig ist. Oder? Und da irgendwie die Fäden ein bisschen mehr in die Hand zu nehmen und zu sagen, auch unter Einbezug von Fachkräften, die wir haben. Also wir haben erstens Fachhochschulen, Uni, die mit solchen Sachen forschen, mit Entwicklungen in Zukunft. Wir haben eine riesen Architekturbranche. Einfach, ich glaube, da müssten auch mehr Praktiker einbezogen werden, proaktiv. Und das wäre so ein erster Ansatz, oder? Mm-hmm. Und was daraus entsteht...
Das ist dann wieder Bauchgefühl.
Das ist dann wieder... Nein.
Nein, aber zuerst einmal ankommen, analysieren und dann schauen, was möglich ist und den Plan verfolgen.
Absolut, ja. Absolut. Ja. Ich habe das Gefühl, sonst bin ich mir nicht treu. Ja. Also das ist irgendwie mein Ansatz. Ich muss zuerst, und dann brauche ich nicht Monate und Jahre lang, um mich zu finden.
Ja. Ja.
Aber ich finde einfach, du brauchst zuerst eine gute Grundkenntnis von deinen Leuten, die du hast. Ja. Die Mannschaft ist bestehend in der Verwaltung, grundsätzlich. Außer es gibt krasse Ausnahmen. Jo, da haben wir jetzt gesagt, sprechen wir nicht drüber. Aber ja.
Wie nimmst du den Wahlkampf grundsätzlich wahr? Also weißt, ist es ein hartes Miteinander? Ist es ein gutes Miteinander? Zum Teil ist es schon noch, also es wird schon noch geschossen. Über und unter der Gürtellinie.
Nimmst du das so wahr, oder?
Natürlich, ich meine, das ist Wahlkampf, oder? Aha. Die Frage ist halt immer, wie man sich dann verhaltet nachher, wenn die Kamera wieder abgestellt sind.
Ja.
Also, wie nimmst jetzt du das wahr? Ich meine, du bist ja ein bisschen wie, du kommst von außen her, oder? Und bewirbst dich neu, oder? Und es hat andere, die schon da sind und natürlich auch um ihren Platz kämpfen, oder? Also, ich meine, irgendwie geht es doch auch ums Lebendige. Mhm. Also, ich verstand jeden, der Angst hat, etwas zu verlieren.
Ja. Ich glaube, du hast ein bisschen mehr Narrenfreiheit, wenn du von außen kommst, oder? Also, da kannst du ein bisschen peinsacken, dann kannst du ein paar Nödel setzen und musst es noch nicht besser wissen. Das ist natürlich ein Vorteil, oder? Mhm. Wenn du in einem Amt bist, ist immer die Gefahr, dass du dir entweder auch rechtfertigen oder Sachen nicht darfst sagen, weil du dann eben im Amt bist. Und so. Das stelle ich mir schon nicht ganz einfach vor. Darum habe ich im Moment ein bisschen die bessere Ausgangslage, oder? Aber sonst empfinde ich es nicht so unter der Gürtellinie eigentlich nicht. Schon hart im Gefecht zum Teil. Aber man geht doch auseinander und schwätzt noch miteinander. Mhm. Also es ist nicht
Krieg. Gut, das ist natürlich über die ganze Palette gesehen. Ich meine, in der heutigen Social-Media-Zeit und mit den ganzen Kommentarspalten vor allen Medien, da kommen natürlich Sachen, wie gehst du mit dem um? Also legst du da einfach grundsätzlich eine harte Haut zu oder belastet es dich, aber du zeigst es nicht? Also weißt du,
Also ich muss sagen, es hat mir ganz früh, als ich in Basel kandidiert habe, eine gestandene Politiker, heute noch aktiv, geraten, liest nie die Kommentare vor allem in den Zeitungen.
Yeah.
Und das mache ich nicht.
Yeah.
Weil ich finde zum Teil, also am Anfang machst du das natürlich, wenn du das erste Mal in der Zeitung bist, also nicht jetzt, aber vor Jahren.
Yeah.
Und dann ist es noch schwierig einzuordnen. Da kommt ungefiltertes Zeug, musst ja nicht einmal die Identität wirklich offenlegen. Und da schirme ich mich ab. Mhm. Also wenn jemand wirklich etwas Kritisches will, gibt es meine E-Mail-Adresse, gibt es alles Mögliche, also konstruktiv jederzeit, aber nur blöd, mache ich nicht mit. Da schirme ich mich ab.
Grundsätzlich, wie ziehst du die Linie zwischen Privat und Geschäft? Du bist eine Person vom öffentlichen Leben oder würdest es immer mehr werden natürlich, wenn du jetzt noch Regierungsrätin würdest werden. Wo machst du den Schluss? Weißt, ich meine, was postest du auf Social Media, was nicht?
Ich habe eigentlich mein Social Media Verhalten nicht gross geändert. Jetzt auch in der Kandidatur
also,
nicht.
Wie würdest du es selber beschreiben?
Ich glaube eher in einem juristisch gesunden Verhältnis. Also ich habe nie irgendwelche Bikini-Fotos gepostet, das ist einfach nicht meine Art, nie gesehen. Und trotzdem auch ein Einblick im Privat, sind Sachen, die ich gerne habe. Das ist nicht sehr persönlich, aber zum Teil für mich sind es persönliche Momente. Also irgendein schönes Bild von Basel oder auch mal ein Familienfest, wenn meine Tochter irgendeinen Abschluss hat und so Bilder. Sie findest du von mir in Social Media und wirst auch künftig finden.
Aber auch dort, das heisst, du hast eigentlich ein bisschen wie Leitplanken, wo du sagst, über die Gang lange nicht, aber drin hast du jetzt nicht eine Social-Media-Strategie?
Nein. Also ich habe nicht jetzt im Hinblick auf den Wahlkampf irgendwie gefunden, ach, jetzt kann ich jetzt auch Bilder rauslöschen von früher und so. Überhaupt nicht, weil ich habe einfach kein schlechtes Gewissen. Ich habe immer das gepostet, was ich gefunden habe, ist richtig. Und ich wollte auch einen authentischen Wahlkampf führen. Und dazu gehört das. Ich bin ganz am Anfang einmal von jemandem, wo ich frisch, man nimmt natürlich mehr Freunde an, oder? Man schaut schon noch, dass sie auch noch gemeinsame Freunde haben, dass man nicht ein Fake-Profil hat, wo kommen. Aber jemand hat mich mal ganz erbost auf Facebook gefragt, ja, wenn jetzt mal endlich da inhaltliche Statements kommen zu diesem Wahlkampf. Und dann habe ich einfach kurz geschrieben, es sei mein privater Account und zufällig mich jetzt auch noch Wahlkampf. Und mit dem müssen wir jetzt leben. Und dann ist lustig, wie viele Freunde von mir das alle gefunden haben. Recht hat sie, oder? Ja, sie verstellt sich nicht.
Aber du bist eine, die sagt, was sie denkt.
Auf jeden Fall.
Kommen noch ein paar allgemeine Fragen. Wie viel schaust du aufs Handy pro Tag?
Oh viel.
Also bist du ein Handy-Junkie?
Bin ich.
Okay. Auf was könntest du im Leben nie verzichten?
Das ist so eine richtige Frage,
die man sich gestellt bekommt. Das sind so 100 Fragen aus dem Internet.
Ja, genau.
Weißt, entweder bereitest du dich vor auf eine Sendung oder nimmst einfach eine Frage.
Nimmst einfach so eine Frage, und hoffst dann, dass sie gegenüber vorbereitet ist. Jo, was soll ich sagen? Jetzt, wenn wir einfach genussmässig unterwegs sind, ist jetzt auch schon 4 Uhr oben auf ein gutes Glas Wein.
Ja. Wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen?
Wenn mein Pager läutet und ich Baguette habe.
Stefanie, einmal, danke schon vielmals für das Gespräch. Wir bleiben dran. Und ich würde sagen, wenn du diesen Job bekommst, dann kommst du wieder nach einem Jahr.
Yeah.
Und dann wäre es noch spannend, mal die Innensicht dann sehen, im Vergleich zu der Aussensicht, was du erwartet hast.
Wenn keine Antworten mehr kommen, kann ich nicht sagen. Nein, schon gut.
Machen wir den ab. Wenn du das hast, dann kommst du.
Machen wir.
Also, danke schon vielmals.
Danke dir.
Der Baselcast, produziert von fadeout.ch.